Deutschlandfunk, Andruck.
Eine Liebesbeziehung war es nicht, die die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Demokratie eingingen. Viele hatten das Scheitern der Weimarer Republik noch erlebt und auch die Regierungsübernahme durch die Nationalsozialisten war noch gut in Erinnerung. Demokratie als politisches System, das schien vielen nichts Gutes zu verheißen, weil sie zu fragil, zu unzuverlässig und viel zu anfällig gegenüber politischen Krisen erschien. Da sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk helfen. Die Amerikaner, Briten und Franzosen bauten ihn von 1945 an in ihrer Besatzungszeit neu auf, und zwar als zentrales Leitmedium der Nachkriegszeit. Und er war damit das Erziehungsmittel der alliierten Re-Education, also deren demokratischer Bildungsarbeit, die im Zusammenhang mit der Entnazifizierung anlief. Welchen Beitrag genau der öffentlich-rechtliche Rundfunk zur Demokratisierung der Bundesrepublik leistete, das hat die Historikerin Melanie Fritscher-Fehr interessiert. Und sie hat dazu ihre Dissertation geschrieben, an die sich das Buch anlehnt, das wir Ihnen jetzt vorstellen. Demokratie im Ohr heißt es. Mein Kollege Moritz Küpper hat es für Andruck gelesen und für uns auch altes Tonmaterial aus der Anfangszeit gefunden.
Am 16. März 1935 verkündete Hitler die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht.
Töne aus der Vergangenheit, aus der Nachkriegszeit.
Am darauffolgenden Tage bekräftigte der Reichswehrminister von Blomberg das Bündnis mit den Nationalsozialisten.
Aus einer Zeit, in der das Radio das zentrale Leitmedium und ein wichtiges Erziehungsmittel nach Ende des Zweiten Weltkriegs war. Aufnahmen aus der Sendereihe »Das Dritte Reich in Dokumenten«, eine Hörfolge zur Zeitgeschichte, die in den Jahren 1954-55 ausgestrahlt wurde und mit der erstmals der Versuch gewagt wurde, sich statt mit spielerischen Hörszenen in dokumentarischer Form mit dem Thema Nationalsozialismus, NS-Diktatur zu befassen.
In den Führer der revolutionären nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei und in der Gestalt des Feldmarschalls von Hindenburg trafen sich symbolisch jene zwei Kraftströme.
Mit dieser Form wiederum hat sich Melanie Fritscher-Fehr genauer beschäftigt. Das Radio als geschichtskultureller Akteur in Westdeutschland 1945 bis 1963, das ist der Untertitel ihres Buches. Der Zeitraum ist bewusst gewählt. Es war die Blütezeit des Mediums, sodass sich Fritscher-Fehr fragte:
Wie nutzten eigentlich Journalistinnen und Journalisten historische Themen, um die eigene Gegenwart zu legitimieren, um den demokratischen Gründungsprozess der Bundesrepublik zu unterfüttern oder eben auch diesem Sinn zu verleihen?
Dem Buch liegt ein geschichtswissenschaftliches Dissertationsprojekt zugrunde, was zu einem hohen Anteil an Fußnoten führt. Dennoch ist die Umsetzung und Ausarbeitung leicht lesbar, was auch an vorangestellten Zitaten sowie einigen Grafiken liegt. Mit 6 Kapiteln ist das Buch zudem klar strukturiert. Das Konzept folgt einer zeitlichen Chronologie, an dessen Anfang eine zeitliche wie inhaltliche Hinführung steht.
Demokratisierung, Westbindung und Antikommunismus zählten zu den zentralen Themen, die nach dem Kriegsende die Diskussion um Erziehung nachhaltig prägten und von denen sowohl die Westalliierten als auch die Deutschen ihre Erziehungsvorstellungen ableiteten. In deren Zentrum stand die Frage, wie die heranwachsenden Kinder und Jugendlichen zu demokratischen Bürgerinnen erzogen werden könnten. Dass insbesondere das Radio als Leitmedium der Nachkriegszeit hierbei behilflich sein könnte, stand für alle Beteiligten außer Zweifel.
Fritscher-Fehr konzentrierte sich bei dem Projekt auf den sogenannten Schulfunk, also die Sendungen, die sich speziell an die Jugend richteten im Südwesten der alten Bundesrepublik.
Zum einen, weil das zwei Sendeanstalten, also in dem Fall jetzt der Süddeutsche Rundfunk mit Sitz in Stuttgart und der Südwestfunk mit Sitz in Baden-Baden und in Freiburg. Diese beiden habe ich rausgesucht, weil zum einen zwei unterschiedliche Besatzungszonen damit verbunden waren. Im Falle des SDR war das die amerikanische, im Fall des SWF war das die französische. Und zum anderen hat sich aber auch schon institutionsgeschichtlich gezeigt, dass beide Sendeanstalten über die Jahre dann auch Kooperationsverhältnisse eingingen.
Woraus letztlich der heutige SWR entstand. Die Schulfunksendungen waren für die Autorin besonders interessant, weil sie den gesellschaftlichen Wandel unterstützen sollten.
Also ganz grundsätzlich habe ich ja erstmal danach gefragt, inwiefern das Radio und dann in dem ganz speziellen Fall der Schulfunk eben zunächst von den Alliierten genutzt wurde, um ihre Re-Education-Vorstellungen an die westdeutsche Gesellschaft heranzutragen oder eben auch diese Re-Education-Maßnahmen über Radioinhalte umzusetzen. Und ich habe dann aber auch mich weiter dafür interessiert, inwiefern eigentlich das Radio hier eine demokratisierende Funktion für die westdeutsche Gesellschaft hatte. Inwiefern hat man aber auch versucht, das jugendliche westdeutsche Publikum für die Demokratie zu begeistern.
Fritscher Fehr konnte alle Hörfunkmanuskripte auswerten, die Gremienprotokolle einsehen, mit Literaturlisten arbeiten, die die Redaktionen genutzt haben und, das spiegelt auch die Kapitelstruktur wider, drei Phasen identifizieren. Demokratie als Hausaufgabe, heißt der Abschnitt von 1945 bis 1949. In Zeiten der Kulturkritik die Phase 1950 bis 1954, gefolgt von Bildungsradio und Fernsehen bis 1963. Jenem Zeitpunkt, an dem das Radio immer stärker vom Fernsehen abgelöst wurde. Fritscher Fehrs Resümee.
Dass die Massenmedien und insbesondere der öffentlich-rechtliche Rundfunk diese Rolle übernehmen, ist kein politischer Automatismus, sondern auf einen historischen Prozess zurückzuführen, der seinen Ausgangspunkt in der alliierten Besatzungszeit hat. Die Westalliierten legten mit ihren Re-Education-Konzeptionen, in die sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk einbanden, den Grundstein dafür, dass sich das Leitmedium Radio als demokratieerziehendes, aber auch als ideologisches Instrument verstand.
Interessant ist die breite und an Zusammenhängen interessierte Analyse Fritscher Fehrs, die auch die Beschäftigung mit dem Personal in den Redaktionen einschließt, beispielsweise der damals 20-jährigen Hertha Sturm.
Sturms Lebenslauf liest sich wie eine Stellvertreterbiografie der beschriebenen 45er-Generation. Als Beamtentochter 1925 in Nürnberg geboren und aufgewachsen, studierte sie Psychologie und Rechtswissenschaften in Erlangen. Trotz fehlender journalistischer Ausbildung und Erfahrung übernahm sie die Leitung des Jugendfunks. Da sich die Suche nach geeigneten Autorinnen anfangs schwierig gestaltete, musste Sturm zu Beginn die meisten Manuskripte selbst verfassen. Um den Jugendfunk stärker an sein eigentliches Zielpublikum zu binden, verstärkte sie die Suche nach einer jungen Autorenschaft und plädierte innerhalb des Senders für einen Umzug nach Freiburg. Die Stadt im Breisgau bot sich aufgrund ihrer Universität und ihres Studentenlebens an und sollte zukünftig Sitz der Jugend- und Schulfunkredaktion des SWF werden.
Es sind solche interessanten Schilderungen, Querverweise und Verbindungen, mit denen Fritscher Fehr verschiedene Abläufe und Ergebnisse erklärt und herausarbeitet.
Diese starke Kooperation mit der Geschichtswissenschaft. Also die Historikerinnen und Historiker Westdeutschlands haben sehr stark mit darüber entschieden, welche Richtung diese Sendungen bekommen haben. Veränderungen innerhalb des Programms sind stark darauf zurückzuführen, ob die Journalistinnen und Journalisten beispielsweise auch auf andere Quellen zurückgegriffen haben oder andere Autoren, Autorinnen gefunden hatten. Und gerade in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus hat sich zum Beispiel gezeigt, dass diese Orientierung an der westdeutschen Historikerschaft gar nicht so stark das beeinflusst hat, sondern dass beispielsweise jüdische Studien Berücksichtigung gefunden haben. Und also der Diskurs wurde durch den Journalismus erweitert.
Letztlich bilanziert die Autorin, zeigte sich daran auch die Idee und der Wert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Alle Sendungen, die in dem Zeitraum gelaufen sind, waren immer auf die Frage zurückgeworfen, was ist das für eine Nation, in der wir leben? Wie wollen wir leben? Was ist das für eine Demokratie, in der wir leben wollen? Und diese Sendungen haben schon mit dazu beigetragen, das eben auszuhandeln. Allerdings lassen sich auch gerade in den frühen 50er Jahren schon auch noch demokratiefeindliche Inhalte finden.
Es ist auch diese bis heute gültige Facette, die Demokratie im Ohr, zu einem interessanten und lesenswerten Beitrag einer hochaktuellen Diskussion machen.
Moritz Küpper war das über das Buch von Melanie Fritscher-Fehr, Demokratie im Ohr. Das Radio als geschichtskultureller Akteur in Westdeutschland 1945 bis 1963. Ihr Buch ist bei Transkript verlegt, 490 Seiten gibt's zum Preis von 49,99 €.